Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
Wir freuen uns sehr von diesen Ergebnissen. Ich habe jetzt diese Bilder gesehen auf die Place de la République. Das ist ein starkes Signal, das die Franzosen schicken. Sie wollen keine extremen Rechte an die Macht.
Die französische Grünen-Abgeordnete Mathilde Olivier kann es im ORF-Interview gestern am Sonntagabend auch kaum glauben. Statt der rechten Welle, die Frankreich nach dem ersten Durchgang seiner Parlamentswahl zu überrollen drohte, sieht es nach dem zweiten Wahlgang ganz anders aus. Das linke Wahlbündnis unter dem umstrittenen Jean-Luc Mélenchon ist jetzt die stärkste Kraft in Frankreich. Danach folgt die Partei des Präsidenten Emmanuel Macron und dann erst die Rechten um Marine Le Pen. Vom Rechtsruck zum Linksruck innerhalb einer Woche. Was ist da los in Frankreich?
Also ich bin ja schon seit vielen Jahren in Paris und ich habe noch nie eine solche Krise erlebt. Frankreich steckt da mittendrin. Es ist noch zu früh zu sagen, in welche Richtung das geht.
Wir sprechen heute darüber, wie es zum Kurswechsel in Frankreich kam, wie stabil eine linke Protestregierung sein kann und was das für die Zukunft der Rechten in Frankreich und darüber hinaus bedeutet. Stefan Brändle, du bist Frankreich-Korrespondent für den Standard, bist in der Rolle in den letzten Tagen und vor allem Stunden, glaube ich, sehr eingespannt mit den Analysen der Frankreich-Wahl, der Parlamentswahl. Also vielen Dank, dass du dir trotzdem auch Zeit für den Podcast nimmst.
Kein Problem.
Wir haben ja in der vergangenen Woche schon einen Podcast gehabt zu diesem Überraschungserfolg des rechten Rassemblement National unter Marine Le Pen im ersten Wahldurchgang. Und jetzt im zweiten Durchgang haben wir das genau andere Ergebnis, nämlich einen linken Wahlerfolg. Wie überrascht warst denn du bitte gestern, als du die ersten Prognoseergebnisse gesehen hast?
Also ich will mich jetzt nicht selber loben, aber ich war ehrlich gesagt überhaupt nicht überrascht. Der Sieg der Linken war eine der Optionen. Es gab auch die Möglichkeit, dass die Macronisten, also das Lager von Präsident Emmanuel Macron, gewinnen. Dass die Rechten am Schluss nicht gewonnen haben, hat auch seine Erklärung, die man schon während der Vorwoche gesehen hat, nämlich die Bildung einer republikanischen Front, wie man die in Paris nennt, gegen die Le Penisten. Also eine Art Brandmauer, die durch den gegenseitigen Rückzug von Macron-Leuten oder von Linkskandidaten möglich wurde, indem die jeweils andere Seite dann den betreffenden Wahlkreis gewonnen hat und der RN, das heißt der Vertreter des Rassemblement National von Le Pen, verloren hat. Und dadurch schätzt man, dass mindestens 50, vielleicht auch mehr Wahlkreise dem RN, das heißt den Le Penisten, entgangen sind, vor allem auf die Linke übertragen wurden. Das wiederum hat den Grund darin, dass der Macron sehr unpopulär ist und dass viele Leute einfach davor zurückgeschreckt haben, ihn nochmal zu wählen. Wobei er auch von diesem Mechanismus profitiert hat und schlussendlich auch eine relativ hohe Sitzanzahl gewonnen hat.
Also in einem Satz zusammengefasst, dass die Rechten im zweiten Wahldurchgang nicht so gut waren, liegt daran, dass es eben dieses Mehrheitswahlrecht gibt in Frankreich, wo am Ende nur eine Partei pro Wahlkreis gewinnen kann und dass sich die Linken und Macron quasi zusammengetan haben im Wahlkampf gegen die Rechten.
Genau.
Jetzt haben wir in den letzten Wochen so viel gesprochen über Marine Le Pen, die rechte Parteichefin. Was müssen wir über den jetzigen Wahlgewinner, über den linken Jean-Luc Mélenchon wissen? Da hört man auch sehr umstrittene Geschichten. Man hört, er wäre linksextrem. Was steckt da genau dahinter?
Ja, ich würde ihn als linksradikal bezeichnen. Genauso wie man Marine Le Pen heute als rechtsradikal bezeichnen muss. Sie ist nicht mehr rechtsextrem. Sie hat sich sehr gemäßigt. Sie versucht auch ihren ganzen Duktus zu mäßigen. Inhaltlich hat sie sich nicht so stark geändert. Aber ich glaube, man kann die beiden Kräfte als linksradikal, die Rechte auch als rechtsnational und Jean-Luc Mélenchon als linksradikal bezeichnen.
Und wird dieser linksradikale Mélenchon jetzt der nächste Premierminister von Frankreich?
Das ist schwer zu sagen. Ich glaube eher nicht, um eine kurze Antwort zu geben. Ein bisschen länger würde ich sagen, dass die ganze Frage, ob Mélenchon Premierminister werden kann, von den Sozialisten abhängt. Also das sind die Sozialdemokraten, die ein bisschen hin und her gerissen sind. Viele vom rechten Flügel der Sozialdemokraten sind gegen Mélenchon. Sie befürchten, dass sein Wahlprogramm, das sehr teuer ist, es wird bis 2025 über 100 Milliarden Euro kosten, dass das Frankreich wirtschaftlich an den Abgrund führen würde. Andere finden dagegen, dass das Programm der Volksfront, also der gesamten Linken, mehr oder weniger verbindlich ist. Die Linke hat gewonnen, das heißt, viele Franzosen und Französinnen haben nun mal für die Linke gestimmt und dieses Programm solle auch angewendet werden. Letztlich für die Frage, wer Premierminister wird, spielt das aber weniger eine Rolle. Ich glaube, Emmanuel Macron hat noch zwei Möglichkeiten. Er kann die linke Volksfront an die Regierung holen, ohne unbedingt Mélenchon zu ernennen. Er würde sicher versuchen, einen gemäßigten Sozialdemokraten zu ernennen. Aber er kann auch versuchen, eine Mitte-Koalition zu bilden mit den eigenen Leuten, mit den Mitte-Zentrumspolitikern, vielleicht mit ganz gemäßigten Republikanern und Sozialdemokraten und vielleicht auch gewissen Realo-Grünen. Fast eine Regenbogenallianz. Das wäre nicht so professionell wie zum Beispiel in Deutschland mit der Ampelkoalition, weil Frankreich hat schlicht und einfach keine Tradition und keine Erfahrung mit diesen Koalitionen. Aber es wäre eine Möglichkeit, vielleicht auch nur von Fall zu Fall, gewisse Gesetze durchzubringen und damit, und das ist wahrscheinlich Macrons momentanes erstes Ziel, eben die Regierungsbildung durch die Linksradikalen zu verhindern.
Aber auf jeden Fall haben jetzt im Parlament die Linken einmal die Mehrheit, die relative Mehrheit zumindest. Und da müssen wir vielleicht noch erklären, wie du jetzt eh schon angedeutet hast öfters, das war ja, wenn ich das richtig verstehe, eine Art Wahlbündnis und nicht eine einzelne Partei, die da jetzt gewonnen hat von der linken Seite. Kann man dann überhaupt festmachen, was die jetzt für einen Kurs fahren werden, was für Projekte die angehen wollen und wie die sich jetzt eben, wenn sie zumindest mitregieren würden, geben werden inhaltlich?
Also man muss sagen, die Volksfront, die besteht aus vier Parteien, die Sozialdemokraten, dann die Grünen, die Kommunisten und eben die Unbeugsamen von Jean-Luc Mélenchon. Die haben schon ein Programm, das, wie gesagt, sehr aufwendig, sehr teuer, aber auch sehr nötig ist, um Frankreich ein bisschen nach vorne zu bringen wirtschaftlich. Und diese vier Parteien, die sind sich natürlich nicht einig. Die einen wollen radikalere Maßnahmen, die anderen weniger radikale Maßnahmen. Welche dann genau an der Regierung umgesetzt würden, das ist bis heute offen. Das wissen wahrscheinlich selbst die einzelnen Parteiführer nicht. Die Frage ist, um ein Beispiel zu nehmen, wie sich die Linke gegenüber ehemaligen Macron-Projekten stellt. Es gibt zum Beispiel die grosse Rentenreform mit der Erhöhung des Rentenalters von 62 auf 64 Jahre. Das ist sozusagen Macrons Hauptwerk gewesen. Und diese Rentenreform, die ist in Frankreich sehr unpopulär und die Linke wird alles daran setzen, die schlicht und einfach rückgängig zu machen. Oder vielleicht sogar noch weiter zu gehen und das Rentenalter für gewisse Kategorien auf 60 Jahre zu senken. Und da ist natürlich viel Konfliktstoff vorhanden. Und bis jetzt müssen wir immer in Hypothesen sprechen, denn es ist einfach völlig unklar und völlig unsicher, wie sich einerseits die Staatsführung mit Macron und andererseits die Linken zusammenraufen sollen. Es ist die Rede von einer Blockade, von einer institutionellen Blockade, von einer Regimekrise, die auf Frankreich zukommen wird. Und das sind alles Dinge, die sich jetzt erst in den nächsten Tagen entscheiden werden.
Aber ganz grundsätzlich, das ist die nächste Frage, die ich dir stellen wollte, auch wenn es eine hypothetische ist. Letzte Woche war da ja schon die Rede von einer sogenannten Cohabitation, heißt es, dass Präsident Macron weiter im Amt ist als Präsident, aber die Regierung eben nach damaligem Stand eine Rechte hätte sein können. Wenn es jetzt möglich ist, dass es eine linke Regierung gibt und einen Präsidenten Macron, ist das dann besser für Macron? Verstehen die sich besser oder eben doch ein Chaos, wie du jetzt angedeutet hast?
Sie würden sich wahrscheinlich, Mélenchon mal ausgenommen, besser verstehen, weil Sie zum republikanischen Kreis gehören, zwischen den Rechten, den Le Penisten und Macron. Da hätte die Lunte schnell gezündet werden können, also das wäre wirklich sehr explosiv gewesen, weil die einfach aus einem anderen politischen Kulturkreis stammen, Extremisten gegen Republikaner. Mit der Linken wäre das, wie gesagt, wahrscheinlich ein bisschen konsensuell, aber Macron hat halt schon auch eine gewisse Tendenz, die Leute von oben herabzunehmen, und es wäre nicht auszuschließen, dass er sich auch persönlich relativ rasch mit den Kohabitationspartnern überwirft. Man spricht deshalb in Paris auch nicht unbedingt von Kohabitation, sondern eher von Fall-zu-Fall-Allianzen oder Absprachen, die dazu führen würden, dass die Linke, die wäre dann vielleicht in der Regierung, aber sie wäre nicht mehr mehrheitsfähig, sie würde auch nicht eine generelle Regierungspolitik betreiben, sondern Punkt für Punkt versuchen, entweder in Absprache oder in Opposition zu Macron gewisse Projekte durchzubringen.
Würdest du sagen, dass Marine Le Pen und der Rassemblement National in der letzten Woche in ihrem finalen Wahlkampf irgendwas falsch gemacht haben? Kann man da vielleicht irgendwie festmachen, wie eben dieser schon sehr konkret drohende Rechtsruck da ausgehalten worden ist?
Ich würde nicht sagen, dass Sie jetzt in dieser Woche etwas falsch gemacht haben. Sie machen schon seit langem sehr viel falsch. Die Marine Le Pen ganz persönlich hat es schlicht verpasst, kompetente Leute, auch Politiker heranzuziehen, die fähig wären, eine Regierung zu führen. Ich glaube, sie hätten bis heute, wären sie unfähig gewesen, zum Beispiel einen Außenminister oder eine Verteidigungsministerin zu stellen. Da haben die Le Penisten noch sehr, sehr viel Nachholbedarf. Wenn Le Pen zum Beispiel 2027, also in weniger als 3 Jahren, Staatspräsidentin werden will. Und der zweite Punkt, muss man auch sagen, in dieser sehr kurzen Kampagne zwischen dem ersten und dem zweiten Wahlgang ist zutage getreten, dass viele Rennkandidaten halt doch Rassisten sind, Antisemiten sind. Es gab da Äußerungen und Publikationen im Internet, die ganz klar darauf hingewiesen haben. Die Marine Le Pen hat auch gewisse Kandidaten aus dem Rennen genommen. Sie versucht wirklich, und das ist ihr auch zuzubilligen, die Extremisten und Faschisten und Rassisten wirklich aus der Partei zu werfen. Aber offenbar sind die so zahlreich, dass das halt ab und zu ein bisschen an der Oberfläche kratzt, diese unterschwelligen Ressentiments zum Vorschein kommen. Und das hat wahrscheinlich der ganzen Partei in diesem zweiten Wahlgang geschadet.
Stefan, du hast gerade schon gesagt, dass es beim rechten Rassemblement National noch Ressentiments gibt. Und apropos Vorurteile, da hat man auch von der Linken, die jetzt den zweiten Wahldurchgang gewonnen hat, sehr viele Geschichten gehört, nämlich vor allem, dass es problematisches Verhalten gibt, was den Gaza- und Israel-Konflikt angeht. Also außenpolitische Themen, die ja noch immer sehr, sehr wichtig sind, wenn wir auch an die Ukraine denken. Könnte sich die französische Politik da jetzt ganz grundsätzlich ändern? Also was steckt da dahinter?
Kommt darauf an, ob Jean-Luc Mélenchon an die Regierung kommt. Er ist ein Verfechter Palästinas, er verteidigt Palästina und seine Rechte durch alle Böden und nimmt in Kauf, dass verschiedene Leute seiner Partei durch anti-israelische, anti-zionistische oder antisemitische Äußerungen aufgefallen sind. Das ist alles sehr brisant und polemisch und demagogisch in der Argumentation. Aber ich glaube, ganz generell, wenn jetzt Mélenchon Premierminister wäre und einen Außenminister oder eine Ministerin aus seiner Partei ernennen würde, würde sich die Nahostpolitik Frankreichs, und die ist nicht ganz unwichtig, sofort und schlagartig ändern. Mélenchon hat auch gesagt, dann würde Frankreich umgehend einen Staat Palästina anerkennen. In Sachen Ukraine ist es ein bisschen weniger klar, da verlangt die neue Volksfront in ihrem Wahlprogramm auch die Weiterführung der Waffenhilfe für die Ukraine. Aber man weiß auch, dass die Mélenchonisten halt schon gewisse Affinitäten zum Kreml in Moskau haben. Es geht vielleicht nicht so weit wie bei Le Pen, die auch von Putins Banken finanziert wurde. Aber Mélenchon hat so einen Tropismus für Russland. Das ist letztlich wahrscheinlich sogar noch auf die Sowjetunion zurückzuführen, denn Jean-Luc Mélenchon ist heute noch ein überzeugter Trotzkist und er hat da eine gewisse Nähe zu diesem alten kommunistischen Regime, auch wenn das überhaupt nichts mehr mit Putin zu tun hat, zumindest an der Oberfläche nicht. Dass letztlich nicht auszuschließen wäre, dass Frankreich aus der Front gegen Putin und gegen Russland ausscheren würde.
Wenn wir an den Präsidenten Emmanuel Macron denken, dann haben wir jetzt viel darüber gesprochen, ob er sich mit diesem gewagten Schritt nach der Europawahl schon eben auch Parlamentswahlen auszurufen verzockt hat. Nach dem ersten Wahlgang hat es so ausgesehen, er wollte Stärke zeigen gegen die Rechten, dann waren die Rechten auf dem ersten Platz. Jetzt sind sie auf Platz 3. Muss man also sagen, dass er doch einen Punkt hatte?
Einen kleinen Punkt, würde ich sagen. Er ist glimpflich davon gekommen, aber an dem Fehler ändert das nichts. Und das ist auch darin zu sehen, dass Frankreich heute überhaupt nicht in einer besseren Verfassung ist als vorher. Es herrscht viel politische Spannung. Es wird, wie gesagt, eine politische Blockade befürchtet. Es geht dem Land nicht gut, obwohl jetzt Sommerurlaub beginnt und obwohl die Olympischen Spiele in Paris vor der Tür stehen. Politisch gesehen ist so viel unsicher, so viel im Nebel, dass man eigentlich nur besorgt sein kann, wenn man an die Zukunft von Frankreich denkt.
Du hast schon angesprochen, dass ja auch die ganz große Richtungsentscheidung erst im Jahr 2027 ansteht, wenn dann die Präsidentschaft eben wieder gewählt wird. Das Präsidentenamt ist sehr mächtig in Frankreich. Was sagt uns denn jetzt dieses Ergebnis vom Wochenende für diese Wahl voraus? Hat das die rechte Marine Le Pen geschwächt oder hat es doch Macron mehr geschwächt? Also was zeigt das für die Präsidentschaftswahl?
Das ist eine gute Frage, weil an und für sich wurde Le Pen jetzt ein bisschen ausgebremst. Aber man muss sehen, dass sie in den einzelnen Wahlkreisen vielenorts über 50% gemacht hat. Und da zeigt sich, wenn man es ein bisschen aus einer soziologischen Warte anschaut, dass die Marine Le Pen wahrscheinlich in der Lage sein könnte, 2027, wenn ein anderes Wahlsystem herrscht, 50% der Stimmen zu erhalten und dadurch Staatspräsidentin zu werden. Generell glaube ich, dass sie jetzt ein bisschen ausgebremst wurde, auch in ihrer Dynamik. Aber das werden die Soziologen bestätigen, dass sie durchaus Möglichkeiten hat, Staatspräsidentin zu werden. Und das wäre, muss man sagen, für Frankreich wie für Europa eine Art politischer Super-GAU, der noch schlimmer wäre als alle anderen, Viktor Orban, Meloni in Italien und so weiter. Wenn Frankreich an die Rechte geht, dann wäre das sicher ein psychologischer Schock, von dem sich die EU nicht mehr erholen würde.
Also vielleicht noch ein kurzes Fazit für uns, wo eben Frankreich jetzt politisch steht und hingeht. Also ist der Rechtsruck abgesagt? Ist das jetzt ein Linksruck oder war es doch nur eine Protestwahl gegen Le Pen? Also was wollen die Französinnen und Franzosen denn jetzt eigentlich wirklich?
Also ich bin ja schon seit vielen Jahren in Paris und ich habe noch nie eine solche Krise erlebt. Frankreich steckt da mittendrin. Es ist noch zu früh zu sagen, in welche Richtung das geht. Frankreich ist ein temperamentvolles Land. Da ist sehr vieles möglich, Positives wie Negatives. Aber momentan muss man einfach sagen, ohne Prophet sein zu wollen, dass die ganze Nation, die Grande Nation, eigentlich große, große Probleme hat. Wirtschaftspolitischer, politischer, eben auch sozialer Natur. Die Gründe für Le Pens Vormarsch, die sind nicht verschwunden. Und da hat sich was aufgebaut und angestaut, das einer Lösung hart, die noch nicht gefunden ist. Und insofern muss man schon sagen, dass es Frankreich momentan nicht sehr gut geht.
Dann danke ich dir, wenn auch nicht für die ganz optimistische, dann doch für die sehr fundierte Analyse, Stefan Brändle in Paris.
Danke Ihnen, Gruß nach Wien.
Hier geht es jetzt dann gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen zum Tag. Unter anderem sprechen wir über mehrere Messerstechereien und Schießereien in Wien und über das chaotische Ende des Rolling Loud Festivals in Ebreichsdorf. Wenn Ihnen, liebe ZuhörerInnen, Thema des Tages gefällt, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, damit Sie keine weitere Folge verpassen. Und wenn Sie uns bei der Gelegenheit auch gleich eine gute Bewertung oder einen netten Kommentar da lassen, dann können uns in Zukunft noch mehr Menschen finden. Also vielen Dank dafür. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, gestern am Sonntagabend hat es in Wien-Meidling eine Messerstecherei gegeben. Die Folge: mehrere Schwerverletzte mit Stich und teilweise sogar Kopfverletzungen. Die anderen Beteiligten sind geflüchtet und jetzt Ziel einer Großfahndung in Wien. Vermutlich hat es sich um einen Streit zwischen rivalisierenden Jugendbanden mit syrischem, afghanischem oder tschetschenischem Hintergrund gehandelt. Die genauen Hintergründe sind aber noch nicht bekannt. In jedem Fall war es nicht ihr erstes Aufeinandertreffen. Bereits am Freitag sollen dieselben Gruppen in Wien-Brigittenau aufeinander getroffen sein. Dabei waren sogar Schusswaffen im Spiel. Zwei junge Syrer wurden durch Schüsse verletzt, mehrere abgestellte Autos von Projektilen getroffen. In diesem Fall wurde jetzt ein junger Russe mit tschetschenischem Hintergrund festgenommen. Der soll Fahrer gewesen sein vor dieser Aktion. Genauere Infos zu den Motiven hat aber auch er noch nicht gegeben. Die Updates finden Sie immer auf derstandard.at online. Zweitens, am vergangenen Samstag ist ein junger Rennradprofi bei der sogenannten Tour of Austria, einem österreichweiten Rennradrennen, ums Leben gekommen. Der 25-jährige André Drege ist für ein norwegisches Team angetreten. Bei der vorletzten Etappe und der Abfahrt vom Großglockner ist Drege dann zu Sturz gekommen und am Unfallort seinen Verletzungen erlegen. Die genaue Unfallursache wird noch untersucht. Die letzte Etappe des Rennens am gestrigen Sonntag stand dann im Zeichen des schrecklichen Unfalls. Sie wurde als Kondolenzfahrt ohne Konkurrenzdruck und mit einer Schweigeminute in Gedenken an den verstorbenen Radfahrer beendet. Und drittens, am vergangenen Wochenende ist im niederösterreichischen Ebreichsdorf zum ersten Mal das international bekannte Hip-Hop-Festival Rolling Loud über die Bühne gegangen. Acts wie Nicki Minaj, Ice, Spice oder Shirin David haben an 3 Tagen für die eine oder andere Moshpit gesorgt. So richtig hart ist es dann aber bei der Abreise am gestrigen Sonntag zugegangen. FestivalbesucherInnen berichten von bis zu 2,5 Stunden Wartezeit, bis sie vom Festivalgelände runter und in Auto, Bus oder Zug reingekommen sind. Vor einigen Wochen hat es ähnliche Probleme schon bei einem Metallica-Konzert gegeben, in derselben Location. Die Veranstalter des Rolling Loud sehen es aber gelassen. Im Interview mit dem ORF Niederösterreich sagen sie, das Abreisekonzept habe nicht gut, nicht sehr gut, sondern sensationell funktioniert. Und sie wollen am Veranstaltungsort festhalten. Da gilt wohl das Motto, im Hip-Hop geht's halt etwas härter zu. Mehr dazu können Sie online auf derstandard.at nachlesen. Und Fun Fact, ganz konkret hat das Rolling Loud stattgefunden im Magna Racino, einer ehemaligen Pferderennbahn, gegründet vom Austro-Kanadier und ehemaligen Magna-Chef Frank Stronach. Wenn Sie wissen wollen, warum Stronach eigentlich eine Pferderennbahn in Ebreichsdorf gebaut hat, wie er es mit seinem Auto-Zuliefererkonzern zu wirtschaftlicher Weltmacht gebracht hat und warum er jetzt in Kanada wegen Vorwürfe von sexuellem Missbrauch vor Gericht steht, dann bekommen Sie alle diese Fragen in der neuen Folge unseres Schwester-Podcasts Inside Austria beantwortet. Also wenn Sie es noch nicht getan haben, da unbedingt reinhören. Es gibt einige sehr unterhaltsame Zitate von und mit Frank Stronach. Überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie dem Standard-Podcast-Team irgendwas sagen möchten, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast@derstandard.at. An dieser Folge von Thema des Tages haben meine KollegInnen Margit Ehrenhöfer und Scholt Wilhelm mitgearbeitet und sie haben im Laufe der Folge Audiozitate vom ORF und von Libération gehört. Das ist ein französisches Online-Medium. Ansonsten bleibt mir nur noch Danke zu sagen, dass Sie heute zugehört haben und mich zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Baba.